Der Titel lautet Gott der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Schlagen wir zunächst einmal Römer Kapitel 8 und Vers 4 auf. Römer 8, Vers 7. Römer 8, Vers 7, die ersten Worte, denn fleischlich gesinnt sein. Das ist der menschliche Verstand, mit dem man geboren wird. Das ist, wenn man es genau nimmt, nicht der Geist, mit dem man geboren wird. Oder der Geist, mit dem Adam geschaffen wurde. Es ist der Verstand, den Satan zu einem menschlichen Verstand gemacht hat. Denken wir einmal an die Natur. Die Natur ist das, was von der Natur aus kommt. In der Gemeinde werden wir Anteil an der Natur Gottes haben. Wir empfangen die Natur Gottes. Wir wurden nicht mit ihr geboren. Das ist etwas, das wir empfangen und übernehmen sollten. Bis es natürlich wird, bis es normal wird, eine Natur wie Gott zu haben. Nun hat Gott eine Natur und dies ist die Tatsache, die Art und die Weise, die für ihn ganz natürlich ist. Der fleischliche Verstand wird in einigen Übersetzungen als der Verstand übersetzt, der auf Materialismus und materielle Dinge ausgerichtet ist. Es ist der Verstand, in den Satan eingedrungen ist und ihn verändert hat. Zumindest in seiner Einstellung. Aber, Römer 8, Vers 7, der fleischliche Geist ist Feindschaft gegen Gott. Das Wort Feindschaft benutzen wir heute nicht mehr so oft oder wir hören es nicht mehr so oft. Ähnliche Worte sind zum Beispiel Feindlichkeit, Feindseligkeit, Hass, Zank, Groll, Zerwürfnis, Zwietracht und Antipathie. In der heutigen Sprache würden wir sagen, feindlich. Der natürliche Verstand, so wie Satan diesen Verstand beeinflusst hat, um selbstsüchtig und materialistisch zu werden, um an materielle Dinge und materiellen Erwerb zu denken, um materielle Dinge zu haben, um materielle Dinge zu bekommen, ist feindselig gegen Gott. Römer 8, Vers 7, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag es auch nicht. In Römer 8, Vers 9 lesen wir, ihr aber seid nicht fleischlich. Das heißt, ihr habt keine fleischliche Begierde und denkt an die Dinge des Fleisches, sondern im Geistlichen, das heißt nicht fleischlich gesinnt, sondern geistlich gesinnt, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Welchen Unterschied macht das nun in unserem Leben? Wie können wir erkennen, ob der Geist Gottes in uns wohnt oder nicht? Manche würden sagen, das merkt man daran, dass man in Zungen redet. Nun, die Leute nehmen dies aus der Apostelgeschichte 2 am Pfingsttag. Und wenn man zurückgeht und es noch einmal sorgfältig lesen werden, wir feststellen, dass es 120 waren, die den Heiligen Geist empfingen. Es waren aber etwa 3000, wahrscheinlich etwas mehr als 3000. Der Heilige Geist kam an diesem Tag zum ersten Mal auf so eine große Gruppe. Gott hat den Heiligen Geist in den Tagen Adams den Menschen verschlossen, aber nicht allen Menschen, denn wie wir wissen, haben einige im Alten Testament den Heiligen Geist erhalten. Nun wurde der Heilige Geist zum ersten Mal über eine bestimmte Gruppe von Menschen ausgegossen. Das heißt, es waren insgesamt 120, einschließlich der 12 Apostel. Aber der Heilige Geist kam, um in sie einzugehen. Wie man sieht, hörten sie den Heiligen Geist kommen. Er kam mit großem Brausen. Er klang wie ein rauschender, mächtiger Wind. Ich weiß nicht, ob Sie jemals einen Sturm oder einen Orkan erlebt haben. Ich denke nicht. Aber wie wir es vielleicht schon einige Male gesehen haben in den Filmen. Er macht ein gewaltiges Geräusch. Das ist etwas, das sie hören konnten. Und dann, wenn wir etwas weiter gehen, sprachen sie mit Zungen. Aber lesen wir, welche Art von Zungen es waren. Gehen wir zurück und lesen wir das zweite Kapitel der Apostelgeschichte. Und von den 3000 anderen, die dort waren, hörte jedermann dort, die aus verschiedenen Ländern kamen, und es geht weiter, und erwähnte viele der Länder. Sie, die 120 in seiner Sprache reden, und er konnte jedes Wort verstehen, das sie sagten. Sie brauchten keinen Übersetzer. In den Pfingstgemeinden stehen Menschen auf und plappern irgendetwas heraus, und kein Mensch versteht etwas. Und dann steht ein anderer auf und deutet oder übersetzt, was derjenige in den Zungen gesagt haben sollte oder soll. Die Menschen haben das wirklich geglaubt und sie glauben es noch immer. Sie glauben, dass dies die Wahrheit ist. Sie wurden und werden noch immer getäuscht. Am Pfingsttag hörten die Meder, die dort waren, wie sie die Sprache der Meder sprachen. Jeder hörte es in seiner Sprache. Nun hat es diese Art von Zungenreden niemals gegeben. Und Zungen bedeutet ohnehin Sprachen. Sie sprachen in verschiedenen Sprachen, sodass jedermann aus jedem Land verstand, was sie redeten. Das einzige Kapitel, das sich mit der ganzen Sache befasst, ist natürlich 1. Korinther 14. Darin sagt Paulus: Ich spreche mit Sprachen, mehr als ihr alle, Zungen oder Sprachen. Aber er sagte, ich habe lieber 5 Worte mit Verständnis gesprochen, die die Menschen verstehen und eine Bedeutung daraus ziehen können, als 10.000 Worte in diesen Zungen. Das ist der Wert, den der Apostel Paulus ihr zuschreibt oder zuschrieb. Er verbot den Menschen, in irgendeiner Sprache zu sprechen. Es sei denn, es war jemand dabei, der diese Sprache verstand und sie übersetzen konnte, sodass jeder sie verstehen konnte. Nun, wir sprechen hier heute zum Beispiel die deutsche Sprache. An anderen Tagen, morgen, sprechen wir Englisch. Und wir benötigen einen Übersetzer, der dies in die gewünschte Sprache übersetzt, dass auch diejenigen es verstehen können, die eine andere Sprache sprechen. Damit sie es verstehen können, aber nur so können sie es verstehen. Gehen wir zurück zu Römer 8, Vers 9. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn der Heilige Geist nicht in uns wohnt, sind wir keine Christen. Jetzt gehen wir noch ein wenig weiter und lesen hier Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Hauptsächlich lese ich aus der Luther 2017. Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Besser übersetzt, leitet. Der Geist Gottes leitet uns. Der Heilige Geist öffnet unseren Verstand, um das Wort Gottes zu begreifen und zu verstehen. Und das Wort Gottes, Gottes Unterweisung, Gottes Lehre, Gottes Botschaft an uns. Und der Heilige Geist ist der Übersetzer, der unseren Verstand öffnet. Mit anderen Worten, die Bibel ist ein geheimes Buch oder auch verschlüsseltes Buch. Wir haben es vielleicht schon gehört, zum Beispiel in den Gefängnissen. In den Fernsehern. Wenn die Gefangenen sich Briefe schreiben, haben sie eine eigene Sprache. Oder auch die Gangs haben eine eigene Sprache. Oder auch wie bei dem Film Guardians of the Galaxy, der komische Baumstamm. Der hat auch eine andere Sprache und sagt immer, ich bin Groot. Bedeutet aber immer etwas anderes. Nur einer war es, der konnte es verstehen. Nun, die Bibel ist ein verschlüsseltes Buch. Und die Gebildeten, und die ausgebildeten Menschen dieser Welt können es nicht verstehen. Was lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 9? Schlagen Sie bitte mit mir auf, 1. Korinther 2 und lesen wir Vers 9. 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherzen gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, welchen? Denen, die ihn lieben. Aber Gott hat es uns offenbart durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Aber nicht der Heilige Geist hat es uns offenbart, der Heilige Geist ist nicht der Lehrer. Gott, der Vater, ist unser Lehrer. Gott lehrt uns durch sein Wort, dass Christus ist. Christus ist das Wort in Person. Gott offenbart sich uns in der Bibel, aber durch seinen Heiligen Geist. Wir müssen den Heiligen Geist in uns haben. Der Heilige Geist ist sozusagen der Übersetzer, der das verschlüsselte Buch entschlüsselt, sodass wir es verstehen können. Eines der Dinge, die der Heilige Geist in uns tun wird, ist, dass er unseren Geist öffnet, um Gottes Anweisungen zu verstehen, wie wir leben sollen. Bei der ganzen Sache geht es um das Problem der Sünde. Und Sünde ist die Übertretung von Gottes Gesetz. Es ist eine Lebensweise. Die Bibel erklärt uns, wie wir leben sollen und dann, wie viele durch den Heiligen Geist gelehrt werden. Das bedeutet, der Heilige Geist unseren Verstand wird eröffnen, um zu verstehen, aber wir selbst müssen etwas dafür tun. Der Heilige Geist wird uns führen, aber er wird uns nicht ergreifen oder ziehen oder von hinten schieben. Wir müssen aus eigener Kraft folgen. Manchmal mag es vorkommen, dass wir nicht genug Kraft haben. Das haben wir auch schon gehört. Vielleicht sind wir ein bisschen schwach, ein bisschen träge. Nun, an dieser Stelle kommt der Glaube ins Spiel. Wenn wir glauben, dann wird uns Gott helfen. Gott wird uns zusätzliche Kraft geben. Und zwar auch durch seinen Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist wird uns nicht ziehen. Er wird uns Kraft geben, wenn wir danach verlangen, wenn wir diese Kraft brauchen. Nun, lassen wir uns hier noch ein wenig weitergehen zu Vers 11, Römer 8. Und lesen wir Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen. Das heißt, unsterblich machen. Von Mensch zu einem Gottwesen. Durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist es, wie wir zu Gott gemacht werden sollen. Von einem Mensch zu Gott durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen mehr über Gottes Heiligen Geist wissen. In erster Linie wissen die Menschen nicht, wie Gott ist, und sie wissen es recht nicht, wie oder was sein Heiliger Geist ist. Es ist wichtig, dies zu verstehen. Es ist das Wichtigste in unserem Leben, dies zu verstehen. Herr Herbert W. Armstrong hat in seinem Buch Die sieben Gesetze zum Erfolg als erstes Gesetz geschrieben: Setzen Sie das richtige Ziel. Das erste Gesetz des Erfolgs im Leben besteht darin, das richtige Ziel zu haben. Nicht nur ein Ziel, sondern das richtige Ziel. Nun, es gibt viele Menschen, die ein Ziel haben, aber es ist das falsche Ziel. Und sie wurden an den falschen Ort geführt. Andere Menschen wiederum haben kein Ziel. Sie gehen irgendwo hin. Sie werden auch irgendwo dann ankommen. Gott hat ein Ziel und dies ist seine Bestimmung. Und wir müssen verstehen, was Gottes Ziel ist. Lesen wir Römer 8, Vers 28. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Machen wir hier einmal Stopp. Hier sagen einige, egal was wir machen und wie wir leben, es ist alles gut. Wir glauben ja an Gott. Aber das steht hier nicht. Gott zu lieben bedeutet nicht zu leben, wie man möchte. Es dient alles zum Guten. Sich ein Kreuz umhängen, das ist zum Gedenken an Gott. Falsch. Sich zu tätowieren, den Namen von Gott oder am besten gleich die 10 Gebote. Es ist ja für Gott ganz falsch. Das ist so, als wenn man Weihnachten hält für Gott. Auch das ist falsch. Ohne den Geist Gottes in uns können wir Gott nicht lieben, weil wir nicht die Art von Liebe haben, um Gott zu lieben. Lesen wir den Rest von Vers 28. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Berufen sind. Wir haben uns nicht freiwillig gemeldet. Gott hat uns berufen, hat uns erwählt. Mit anderen Worten, es war seine Absicht, sie und mich zu berufen. Das ist wichtig, sehr wichtig für Gott. Wenn wir diejenigen sind, die Gott gerufen hat, dann ist das sehr wichtig für Gott. Lesen wir weiter, Vers 29. Denen, die er zuvor ersehen, erkannt oder vorherbestimmt hat. Das bedeutet, dass er sie und mich berufen hat. Wenn wir das erste Kapitel von Epheser lesen, stellt man fest, dass Gott uns vorherbestimmt hat. Lesen wir nochmal Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Vorherbestimmt? Vorherbestimmt für was? Um vielleicht verloren zu gehen? Aber auch das steht hier nicht drin. Lesen wir es nochmal. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten. Dazu sind wir vorherbestimmt. Und das bedeutet, dass wir gerettet werden, dass wir seinen Geist empfangen, dass wir zu Brüder und Schwester Christi gemacht werden. Er nennt uns einen Bruder oder Schwester. Das bedeutet, dass er sie und mich zu einem Sohn oder einer Tochter Gottes macht. Und wir werden genauso Gott werden wie er selbst. Lesen wir den Vers nochmal komplett. Diesmal entnommen aus der Neuen Genfer. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wie aber wurde Christus geboren? Und er war der Erstgeborene. Das bedeutet, dass wir geboren werden. Wie er geboren wurde. Er war nur der Erste unter den Brüdern, der geboren wurde. Wir sind einer dieser Brüder, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Um das besser zu verstehen, müssen wir zum ersten Kapitel des Römerbriefs zurückgehen. Römer 1, und lesen wir Vers 3. Römer 1, Vers 3. Von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids, nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Er wurde durch die Auferstehung von den Toten als der erstgeborene Sohn Gottes von vielen Brüdern. Es heißt nicht, dass er jetzt erst der Sohn Gottes wurde. Er war schon immer Gottes Sohn. Er war der Erstgeborene. Wir sind noch nicht geboren, wir sind nur gezeugt. Natürlich denken einige, sie seien schon wiedergeboren. Die haben keine Ahnung, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein, weil sie die Bibel nicht wirklich verstehen. Weiter geht es darum, was wir letztendlich sein werden, nachdem wir von Gott geboren und zu Gott gemacht wurden. Und nach dem Millennium hier auf der Erde letztendlich das gesamte Universum wiederherstellen und erneuern werden. Nicht nur diese Erde, sondern viele andere Orte. Und Gott, der Vater, wird zu dieser Zeit hier wohnen. Es gibt mehr als nur einen Gott. Sehen wir es mal schnell an. In 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Vers 26, Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gehen wir nun in das Neue Testament zu Johannes 1 und lesen wir von 1 bis Vers 4. Johannes 1, angefangen in Vers 1. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Vers 4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Ich sage noch einmal, die Bibel ist nicht nur ein verschlüsseltes Buch, sie ist wie ein Puzzle. Eines erklärt das andere. Wir brauchen das Neue wie auch das Alte Testament, um die Bibel im vollen Umgang zu verstehen. Wer war nun das Wort? In Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ist Gott und Gott ist Gott. Aber sie sind zwei Personen. Johannes 1, Vers 2 und 3. Derselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch ihn, das Wort, geschaffen worden. Und in Epheser 3, Vers 9 lesen wir, Epheser 3, Vers 9. Wie Gott alle Dinge durch Jesus Christus geschaffen hat, er ist das Wort, das gesprochen hat. Aber Jesus sagte, als er auf der Erde war, sprach er nur das, was der Vater ihm auftrug zu sprechen. Gott ist also derjenige, der gesagt hat, tu es. Gott sagte ihm, was er sprechen sollte, wie er es sprechen sollte. Aber Jesus sagte, ich und mein Vater sind eins. Und sie sind ein Gott. In 1. Johannes 1, Vers 4 hieß es, in ihm war das Leben. Und er lebte mit dem Vater und Gott, der Vater, lebte. Sie lebten beide. Wie lebten sie? Gottes Lebensweise war Liebe. Der Vater liebte das Wort. Er sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er liebte den Sohn. Jesus liebte den Vater und er gehorchte seinem Vater. Ihre Lebensweise war geprägt von Zusammenarbeit, Liebe und all diesen Dingen. Wie wir schon oft gehört haben, können zwei nicht zusammengehen. Es sei denn, sie sind sich einig und sie waren sich absolut einig. So wie wir es gestern schon gehört haben von Herrn Hahnstein. Einigkeit. Und zwei können auch nicht zusammengehen, außer einer ist der Oberste. Einer ist sozusagen der Leader. Der Vater, er war der Oberste. Und das wird in der ganzen Bibel deutlich gemacht. Jesus sagte, mein Vater ist größer als ich. Mein Vater, der mich gesandt hat. Derjenige, der ihn gesandt hat, war größer als derjenige, der gesandt wurde. Und ich habe nur gesagt, was mein Vater mir befohlen hat zu sagen. Er zeigt, dass der Vater an der Spitze der Familie stand. Gott, der Vater und Jesus Christus waren Schöpfer. Und was haben sie geschaffen? Oder was haben sie erschaffen? Als erstes schufen sie Engel. Und im Buch Hesekiel 28 lesen wir etwas. Gehen wir nun einige dieser Bibelstellen noch einmal durch, damit wir sie in Erinnerung behalten. Sie wurden schon viele Male gelesen. Aber in Hesekiel 28, Vers 14. Hesekiel 28, Vers 14. Du warst ein glänzender Schirm der Cherub. Und auf deinen heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandelste inmitten der feurigen Steine. Ein Cherub ist ein mächtiges Engelwesen. Denn in Vers 15 lesen wir weiter. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Er wurde nicht geboren. Er war ein erschaffenes Wesen, bis die Ungerechtigkeit an dir gefunden wurde. Ungerechtigkeit ist Gesetzlosigkeit. Jetzt weiter mit Vers 17, 28, Vers 17. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Er war schön, strahlend, er war brillant. Und das stieg ihm zum Kopf, die Eitelkeit ergriff ihn. Und dann verherrlichte er sich selbst. Er wollte der Erste sein, der über allem steht. Er wollte über Gott stehen. Dann wollte er anstelle von Gott der Oberste sein. Er wollte alles besitzen und haben. Er begann sich Gott zu widersetzen. Wir lesen von ihm als nächstes in Jesaja 14, die Verse 12 und 13. Jesaja 14, Verse 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Gott hatte ihn also auf einem Thron auf der Erde gesetzt. Zu dieser Zeit war er in allen seinen Wegen vollkommen. Er kannte die Regierung Gottes. Er wurde im Himmel ausgebildet. Und die Lebensregel Gottes ist Liebe, Zusammenarbeit, Dienen, Helfen und Erbauen. Satan hatte sich einem anderen Weg zugewandt. Zerstörung statt Liebe, Hass, Wettbewerb, Streit, Nehmen statt Geben und Helfen. Genau das Gegenteil. Er war hier auf Erden. In Jesaja 14, Vers 14 lesen wir: Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Als er sündigte, wurde er auf diese Erde zurückgeworfen. Er wurde zu Satan, dem Teufel, und seine Engel wurden zu Dämonen. Feindselig gegen Gott. Genau das Gegenteil von Gottes Weg der Liebe. Und als Folge davon kam Zerstörung über die Erde. Satan und seine Engel waren sich auch einig, aber sie hatten die Wahrheit nicht. Die ganze Erde war in diesem Zustand gekommen, von dem wir in 1. Mose 1, Vers 2 lesen. Und die Erde war besser, sie wurde wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In 6 Tagen wurde die Erdoberfläche neu erschaffen. Gott sagte dem Wort, was es tun sollte. Und das Wort sprach, es werde Licht. Das heißt, Christus war derjenige von Gott, der das sagte, weil sein Vater es ihm befahl. Und es wurde Licht. Gehen wir gleich zu Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. So schuf er den Menschen nach seinem Bilde. Als Mann und Frau schuf er sie. Und in 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir. 1. Mose 2, Vers 7. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Die Engel aber formte er aus Geist. Und was ist Gott? Johannes 4, Vers 24 sagt es uns. Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist. Der Mensch aber ist nur Staub, Materie aus der Erde. So wurde dem Menschen nur eine vorübergehende physische Existenz gegeben. Dennoch sagte Gott, lasst uns Menschen machen. ein Bild, das uns gleich sei, nach Gottes Art. Und wir erfahren, wie wir am Anfang gehört haben, dass Jesus der Erstgeborene von vielen Brüdern war. Es war also Gottes Absicht, dass der Mensch, den er aus der Erde gemacht hat, endlich Gott werden sollte. Und wie sollte das geschehen? Er, Jesus Christus, als er auf dieser Erde im Fleisch wandelte, hatte kein Leben mehr in sich. Er hatte eine vorübergehende Existenz, solange er die Luft zum Atmen hatte und die Blut in ihm zirkulierte. Die Luft ist der Atem des Lebens. Gott aber hat das Leben innen wohnt. Geistliches Leben muss kein Herz, auch kein Blut haben. Sie benötigen auch keine Nahrung oder Wasser. Gott bot Adam und Eva Gottes Leben an. Das war der Baum des Lebens. Das bedeutet ewiges Leben. Gott wollte, dass Adam und Eva sich für diesen Baum entscheiden. Sie hatten die Wahl von diesem Baum und dem anderen Baum vom Kenntnis von Gut und Böse zu nehmen. Aber sie mussten die eigene Wahl treffen. Leider, wie wir alle wissen, war es die falsche Wahl. Sie bedienten sich am falschen Baum. Gott hat einen Zweck. Ein Teil seines Zwecks war, dass Adam und Eva Kinder haben sollten. Mehret euch und füllet die Erde. Und nun müssen viele Menschen zusammenleben, so wie Gott und Jesus Christus zusammenleben, das Wort. Gottes Weg ist Gottes Gesetz, das, was Luzifer ablehnte. Er wandte sich in die entgegengesetzte Richtung. Anstelle den Weg der Liebe wandte er sich dem Weg des Wettbewerbs, des Streits, des Wollens oder des Nehmens. Dann verführte er Satan Eva. Und dass Adam ihr folgte, das brauchen wir hier nicht mehr zu erwähnen. Auch wir haben die Wahl, uns am richtigen Baum zu bedienen. Wie können wir herausfinden, ob wir uns am richtigen Baum bedienten? Wir müssen feststellen, ob wir den Heiligen Geist haben. Ob er in uns ist, unser ewiges Leben hängt davon ab. Wenn Jesus Christus zurückkehrt, werden wir Mitglieder der Familie Gottes werden. Natürlich gilt dies nur für diejenigen von uns, die zu dieser Zeit in der Kirche Gottes sind, die auf die richtige Weise getauft wurden. Was die Frage, ob man Gottes Heiligen Geist hat oder nicht, außerordentlich wichtig macht. Wie wir am Anfang schon gehört haben, denken andere in Zungen zu sprechen, wieder andere denken ein übernatürliches Ereignis. Was ist mit uns? Wissen wir, was wir von Gottes Geist erwarten können? Gottes Geist in uns führt zum ewigen Leben. Für immer und ewig. Ohne den Geist Gottes werden wir kein ewiges Leben bekommen. Und wenn wir ihn hatten und verlieren, werden wir ausgelöscht und haben keinen Anteil mehr. Schauen wir uns Matthäus 7, Vers 20 an. Matthäus 7, Vers 20. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das hatten wir schon mal gehört. Das ist schon einmal ein kleiner Hinweis, wie wir es erkennen können. Er fährt fort in Johannes 15, Vers 1 und 2. Johannes 15, angefangen mit Vers 1. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Das ist der Grund, warum Christus seine Jünger ruft, uns auserwählt hat, um Frucht zu tragen. Johannes 15, Vers 16. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Das beweist, dass wir jetzt schon Töchter und Söhne Gottes sind, wenn wir Frucht bringen. Wie wir es schon gelesen haben in Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Wir müssen zulassen, dass uns Gott in aller Wahrheit führt. Johannes 16, Vers 13. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Als Frucht bezeichnet man den essbaren Teil einer Pflanze oder eines Weinstocks. Christus ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Unsere Frucht ist das, was wir als Christen hervorbringen, das für Christus verwendbar ist. Es ist das Gut, das wir hervorbringen, das vom Weinstock kommt, das von Christus stammt. Ein Weinstock bringt Trauben hervor, keine Dornen. Ein Apfelbaum bringt gewöhnlich Äpfel hervor, keine Disteln. Der Weinstock bestimmt, welche Früchte wir tragen. Christus bestimmt, welche Frucht wir als Christen tragen sollen. Wir entscheiden das nicht für ihn. Alles, was wir entscheiden, ist, ob wir ihm gehorchen oder nicht. Der Apostel Paulus, der von Christus inspiriert wurde, beschreibt diese Frucht für uns in Galater 5, die Verse 22 und 23. Galater 5, angefangen mit Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, sie ist Freude, ist Friede, ist Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Vers 23, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. Beachten wir hier, es sind 9 sehr spezifische Charaktere des Geistes Gottes, die erwähnt wurden. 9 Möglichkeiten, wie wir feststellen können, ob wir den Geist Gottes haben oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Man kann sich absolut sicher sein, dass man Gottes Geist besitzt, wenn man in seinem täglichen Leben diese Frucht des Geistes hat und es gibt keinen anderen Weg. Prüfen Sie sorgfältig und nutzen wir dann Gottes Geist, um sie in unserem Leben wirken zu lassen. Schauen wir uns dies an. Liebe. Agape ist ein griechisches Wort für Liebe, bezeichnet göttliche oder von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. Insbesondere auch die gegenseitige Liebe der Christen. So steht es in Wikipedia. Man kann auch sagen Hingabe oder liebevolle Zuwendung. Ein tiefes Verlangen, Gott und den Menschen zu dienen. Diese Liebe kann nicht vorgetäuscht oder geheuchelt werden. Römer 12, Vers 9. Bitte schlagen Sie mit mir auf Römer 12 und lesen wir Vers 9. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Sie muss echt und sie muss unverfälscht sein. Die Menschen denken an viele Arten von Liebe, wie zum Beispiel Vaterliebe, Mutterliebe oder die Liebe zu den Kindern, die Liebe zu den Tieren. Aber die Liebe Gottes übersteigt alles. Sie ist die Hingabe und ein Bemühen um den Dienst erstens an Gott und zweitens an den Menschen. 1. Johannes 5 lesen wir die Verse 2 und 3. Angefangen mit Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Beachten wir die beiden notwendigen Elemente. Erstens, Gott zu lieben. Zweitens, die Kinder Gottes, die Menschen zu lieben. Die 10 Gebote beruhen genau auf diesen beiden Grundsätzen. Die ersten 4 werden auf den Zweck des Dienstes und der Liebe zu Gott und die letzten 6 auf den Menschen. In Römer 13, Vers 10 lesen wir, Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Haben wir das bemerkt? Die Liebe tut nichts Böses. Liebe ist vielmehr das Gegenteil. Eine tiefe Sorge und ein intensiver Wunsch, anderen zu dienen, zu helfen und sie zu ermutigen. Wenn wir Gottes Geist haben, ist dies die allererste Charakteristika, die wir zeigen müssen. Wir dürfen niemanden etwas Böses denken oder tun, sondern müssen eine tiefe Besorgnis und ein brennendes Verlangen, Gott und den Menschen zu dienen, lernen, entwickeln, darüber nachdenken und danach handeln. Das nächste Attribut ist Freude. Für andere ist Freude das Ergebnis der Selbstbelohnung. Vielleicht durch ein neues Spielzeug, neues Handy, neuer Computer, neues PlayStation, ein neues Auto, eine neue Frau, ein neues Haus oder ein neues Baby und so weiter. Physikalisch gesehen ist die Emotion, die wir empfinden, wenn die Dinge so laufen, wie wir wollen, Freude. Das griechische Wort Freude bedeutet so viel wie Entzückung, Freude, Jubel, Heiterkeit. Diese Worte können sicherlich verwendet werden, um die Gefühle zu beschreiben, die durch die Selbstbelohnung hervorgerufen werden. Aber die Bibel gibt diesem Begriff einen viel tieferen und bedeutungsvolleren Sinn. Schauen wir uns diesen Lukas 15, Vers 7 an. Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen oder der Reue. Was veranlasst die Engel zur Freude? Ist es etwas Persönliches, das sie erhalten? Ist es eine Bereicherung oder eine Belohnung des eigenen Selbst? Nein, es ist nichts von all dem. Ihre Freude besteht darin, zu sehen, dass andere etwas Gutes für sie erhalten. In diesem Fall die Umkehr, die zum Eintritt in das Reich Gottes führt. Sie freuen sich, wenn Menschen beginnen, den Weg zu lernen, der ihnen die guten, dauerhaften und bleibenden Dinge des Reiches Gottes bringt. Christus ist das beste Beispiel. Wie Paulus sagt in Hebräer 12, Vers 2, Hebräer 12, Vers 2. Und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wie konnte Jesus aus dem Leiden Freude schöpfen? Die meisten finden Freude nur an dem, was sie selbst befriedigt und ihre eigene egoistische Triebe befriedigt. Christus war bereit, für wahre Freude zu leiden, die Freude seiner Geschwister im Reich Gottes zu sehen. Das durch sein Opfer, möglich wurde. Worin besteht der Unterschied? Freude, die durch persönliche Befriedigung entsteht, ist nur vorübergehend. Das Auto oder das Spielzeug, es nutzt sich ab. Und wenn man es länger hat, zumindest beim Auto, dann macht es Sorgen später. Das Baby, das wächst heran. Und auch damit hat man später Sorgen. Keines dieser physischen Dinge ist oder kann eine echte oder dauerhafte Freude sein. Sie befriedigen uns nur für eine kurze Zeit. Der Schlüssel zur echten Freude liegt im Dienen und Denken an anderen und nicht an sich selbst. Nehmen wir dies als Leitfaden. Setzen wir unseren Geist und unsere Energie ein, um jemanden anderen zu dienen und zu helfen. Als nächstes kommt Friede. Alle reden von Frieden, aber nur wenige haben ihn wirklich. Für viele kommt er nie. Es ist erwiesen, dass Sorge, Ängste und Frustrationen zu Geschwüren, hohen Blutdruck, Herzproblemen führen können. Der Schlüssel zum Friede ist heute nahezu verloren gegangen. Friede zu haben bedeutet ruhig, gelassen, besonnen, still und geordnet zu sein. Gott sagt in Psalm 119, Verse 165. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Wie lässt sich das umsetzen? Nehmen wir zum Beispiel einen, der etwas Illegales getan hat oder tut. Wenn sich ein Polizist nach ihm umdreht oder wenn ein Polizeiauto vorbeifahren sieht, hat er dann Frieden? Ist er ruhig und gelassen? Äußerlich mag es vielleicht so aussehen, aber innerlich ist er es nicht. Er muss immer bereit sein, schnell zu flüchten oder abzuhauen. Zum Beispiel, wenn ich an früher denke, mein Mofa, das war nicht so ganz original, war etwas schneller. Und ich musste immer umschauen, ob irgendwo die Polizei ist. Und wenn sie da war, musste ich schnell abhauen. So viel da dazu. Nicht? Diese Person, die kann niemals Frieden finden, weil er eines von Gottes Gesetz gebrochen hat. Der Lügner, er ist nicht besser dran. Er muss immer weiter lügen, um die bereits erzählte Lügen zu vertuschen. Das mag ihm zu diesem Zeitpunkt gut erscheinen, aber es wird ihn immer einholen. Salomo schrieb in Sprüche 20, Vers 17. Sprüche 20, Vers 17. Das gestohlene Brot schmeckt dem Manne gut, aber am Ende hat er den Mund voller Kieselsteine. Die Hoffnung für alles beschreibt es so. Was man durch Betrug erworben hat, mag zuerst zwar ein Genuss sein, aber früher oder später hinterlässt es einen bitteren Nachgeschmack. Ein Lügner kann keinen Frieden haben, wenn er ständig unter diesem Druck steht. Ein wahrer Christ, wenn er das Richtige tut, wird er kein schlechtes Gewissen haben. Seine Ziele und Absichten sind gefestigt. Er hat kein schlechtes Gewissen. Er ist im Frieden mit Gott, mit sich selbst und auch mit seinem Nächsten. Kommen wir nun zu Geduld oder auch Langmut. Es bedeutet auch Nachsicht und Sanftmut, also die Fähigkeit, Barmherzigkeit zu üben. Jemand, der aufbrausend ist und sich leicht über die Fehler und Unzulänglichkeiten anderer aufregt, lädt sich selbst Unruhe auf, sowohl körperlich als auch physisch. Wenn wir weder die Fähigkeit zur Barmherzigkeit noch zur Geduld haben, werden wir es bald körperlich merken. Christus gab uns das Beispiel in Matthäus 18, Vers 21 und 22. Matthäus 18, Matthäus 18, angefangen mit Vers 21. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug, 7-mal? Vers 22, Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das ist schon sehr oft. Es ist schon schwer genug, sich vorzustellen, dass jemand denselben Fehler so oft macht, geschweige denn, dass man ihm die gleiche Anzahl von Malen verzeihen muss. So schwer es für uns Menschen auch ist, dies ist eine der größten Eigenschaften Gottes. Beachten wir die Bibelstelle Epheser 2 und lesen wir die Verse 3 bis 5. Epheser 2, angefangen mit Vers 3. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, Vers 4, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gott vergibt die schwersten Sünden, um uns allen den Eintritt in sein Reich zu ermöglichen. Aber es gibt eine Bedingung dafür. Wir müssen auch unseren Mitmenschen vergeben. Matthäus 5, Vers 7. Matthäus 5, Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Obwohl es menschlich gesehen so schwierig ist, eine barmherzige, geduldige und langmütige Haltung einzunehmen, ist es ein gewaltiger Anstoß, zu erkennen, dass wir von Gott keine Barmherzigkeit bekommen werden, wenn wir nicht lernen, selbst Barmherzigkeit zu tragen und zu zeigen. Freundlichkeit ist das nächste. In der King James Version steht Gentleness. Das kann man übersetzen mit Sanftmut. Freundlichkeit oder auch Sanftmut bedeutet in erster Linie Hilfsbereitschaft. Dann Liebenswürdigkeit, Güte, Freundlichkeit und Entgegenkommen. Ein Gentleman ist jemand, der liebenswürdig, freundlich und auch brauchbar ist. Er hat sich die Zeit genommen, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern. Er weiß, wie man eine Frau führt und sich um sie als das schwächere Gefäß kümmert. Und es ist noch mehr. Beachten wir Paulus. Aussage an die Thessaloniker in 1. Thessaloniker 2, Vers 7. Ersten Thessaloniker 2, Vers 7. Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir waren arglos unter euch, wie eine Amme ihre Kinder pflegt. Er benutzt diese Analogie, um zu beschreiben, wie er als Gottesdiener mit den Menschen in Gottes Kirche umging. Wie eine Amme mit ihren Kindern. Es braucht eine qualifizierte Person, um eine gute Amme zu sein. In gleicher Weise zeigt Paulus, dass die Diener Gottes und das ganze Volk Gottes besonders geschult und bereit sein müssen, sanftmütig zu sein, nützlich und gnädig, aber auch fest. Ein sanfter Mensch kann niemals hart sein. 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, einer, der Böses ertragen kann. Der sanftmütige Mensch ist bereit, sich besonders um die Bedürfnisse anderer zu kümmern. Das ist Gottes Einstellung zu uns. Er kümmert sich um unsere Bedürfnisse und ist immer da, um uns sanft aus unseren Schwierigkeiten zu helfen, wenn wir ihn anrufen. Können wir uns selbst auf diese Weise beschreiben? Bevor wir zu schnell antworten, denken wir lieber mal darüber nach. Nummer 6 ist Güte. Christus sagt in Matthäus 19, Vers 17. Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote Gottes. Es gibt nur einen, der wirklich gut ist. Wir können gute Eigenschaft haben, aber wir können in dieser fleischlichen Existenz niemals wirklich vollkommen sein. Aber es sollte unser Ziel sein. Unser Ziel. Wir können nicht sagen, ich bin, wie ich bin. Nummer 7 ist Glaube. Über den Glauben ist viel geschrieben und auch gesprochen worden. Millionen haben ihn gesucht, aber nur wenige haben ihn wirklich erlangt. Für viele ist der Glaube nur eine schwer fassbare geistige Essenz. Das ursprüngliche griechische Wort ist pistevo. Das bedeutet etwas für wahr halten, von etwas überzeugt sein. Sein Glauben, Vertrauen in etwas oder in jemanden. Ein treu sein, eine Treue haben, eine Treue tun, so schreibt es Bibelwissen als deutsche Erklärung. Treue ist eine andere Art, jemanden zu beschreiben, der sorgfältig darauf achtet, das zu bewahren, was ihm anvertraut wurde. Was ist zum Beispiel ein treuer Mitarbeiter? Er ist jemand, der pünktlich zur Arbeit kommt. Er betrügt nicht, er stiehlt nicht, auf ihn kann man sich verlassen, dass er seine Arbeit gut macht. Er ist seinem Arbeitgeber gegenüber loyal. Mit anderen Worten, er achtet darauf, das zu erhalten, was ihm anvertraut wurde, seinen Arbeitsplatz. Zum Beispiel, um wieder auf den Ehemann einzugehen. Ein treuer Ehemann respektiert sein Eheversprechen. Er ist nicht hinter anderen Frauen her. Er sorgt für seine Familie. Und er erfüllt seine Verpflichtung gegenüber dem Haus. Er arbeitet daran, ein guter Vater und Ehemann zu sein. Er ist darauf bedacht, das zu bewahren, was ihm anvertraut worden ist. Ebenso respektiert die Frau die treu ist, ihre Verpflichtung gegenüber ihrem Mann, ihrem Heim und ihrer Familie. Sie erinnert sich an ihr Versprechen und ihre Verantwortung. Die untreue Frau rennt herum, lässt ihr Haus schmutzig, vernachlässigt ihren Mann und auch ihre Kinder. Die treue Ehefrau achtet darauf, das zu bewahren, was ihr anvertraut wurde. Einen Ehemann, ein Heim und eine Familie. Worin unterscheidet sich der treue Christ von einem treuen Angestellten, Ehemann oder einer treuen Ehefrau? Es tut es nicht. Ein Christ muss darauf bedacht sein, das zu bewahren, was ihm von Gott anvertraut wurde. Beachten wir die Beispiele in der Bibel, wie Hebräer 11 als Überschrift steht. Der Glaubensweg im Alten Bund. Brauchen Sie jetzt nicht aufzuschlagen. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein Schlachtopfer dar. Durch den Glauben Noahs bereitete er eine Arche vor. Durch den Glauben Abrahams zog er aus. Durch den Glauben weigerte sich Mose, Sohn der Tochter des Pharaos genannt zu werden, verließ Ägypten, hielt das Passafest, durchquerte das Rote Meer. Und die Berichte gehen weiter. Für diese Männer war der Glaube nicht nur ein bloßes, normales Wort. Sie hatten einen Auftrag, eine Verantwortung vor Gott, die es zu behalten galt. Jeder hat ein bestimmtes Werk zu tun. Und er hat es getan. Wir haben heute einen besonderen Auftrag, das Evangelium zu verkünden, in alle Welt. Wir müssen unser Herz in diesem Werk haben, sich danach sehnen und danach streben, ein aktiver Teil von Gottes Werk zu sein. Wir müssen uns ständig bemühen, darauf zu achten, das zu bewahren, was uns anvertraut wurde, das Werk Gottes. Wenn wir an unserem Glauben gezweifelt haben, dann prüfen wir uns selbst und fangen an, aktiv zu werden. Aktive Teilnahme an Gottes großem Werk. Nummer 8, Sanftmut. Sanftmut ist oft mit Schwäche verwechselt worden. Viele denken, dass die Begriffe gleichbedeutend sind. Die typische Vorstellung von einer sanftmütigen Person ist eine, die feige, zurückhaltend ist. Jemand, der herumgeschubst und ständig ausgenutzt wird. Nehmen wir das Beispiel Mose in 4. Mose 12, Vers 3. Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Er war sanftmütig, ja, aber das ist derselbe Mann, der ein ganzes Volk überwältigen konnte. Als Mose herausfand, dass die Israeliten sich von Gott abgewandt und ein goldenes Kalb gegossen hatten, ging er in den Berghang hinunter, zerbrach die beiden steinernen Tafeln, schmolz das Kalb ein, zermalte es zu Pulver, streute den Goldstaub auf das Wasser und ließ es sie trinken. Dies lesen wir in 2. Mose 32, die Verse 19 und 20. Angefangen mit Vers 19. Als Mose aber nah zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unter dem Berge und nahm, Vers 20, das Kalb, das sie gemacht hatten und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Wie konnte er so etwas tun und trotzdem der sanftmütigste Mensch der Welt bezeichnet werden? Ganz einfach, weil ein sanftmütiger Mensch oder Mann nicht feige ist. Mose hatte natürlich das, was Paulus allen Führern und Dienern ans Herz legen musste. Sie sollten, was? 2. Timotheus 2, die Verse 24 und 25. Ein Knecht oder ein Diener des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, einer, der Böses ertragen kann. Vers 25, und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr der Wahrheit zu erkennen. Wenn unsere Einstellung darin besteht, ist der, einem heimzuzahlen, können wir keine erfolgreiche Leiter oder Lehrer sein. Egal, was eine andere Person tut oder zu ihnen sagt, wenn wir sanftmütig sind, wenn wir uns nicht an der Person rächen wollen. Gott erklärt in Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn wir es jemanden, der uns verletzt hat, wirklich heimzahlen wollen, hat Gott ein gutes Rezept und es funktioniert. Vers 20 und 21. Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohle auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir sollen es ihm nicht heimzahlen. Die Übeltäter suchen nach einer Vergeltung. Sie erwarten, dass wir uns rächen, um es ihnen heimzuzahlen. Denken wir nach und wenden es an. Halten wir unsere feurige Kohle immer griffbereit. Setzen wir dies in die Praxis um und wachsen wir in göttlicher Stärke. Werden wir ein wirklich sanftmütiger Mensch. Der letzte Punkt, Keuschheit und Mäßigung. Mäßigung bedeutet völlige Abstinenz in jeder Form. Nein, das bedeutet es nicht. Die Welt hat die Bedeutung dieses Wort völlig missverstanden. Mäßigung bedeutet Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, von allem in Bezug auf sinnliche Begierden. Kein Mensch ohne Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit kann in Gottes Reich sein. Die Bibel ist voll von der Verurteilung derer, die ihre Begierden nicht kontrollieren. Paulus mahnt in Kolosser 3, Vers 2. Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Diejenigen, die sich um irdische Dinge kümmern, diejenigen, die ihren Geist und ihre Energie ganz der körperlichen Befriedigung des Fleisches widmen, werden weder Gottes Reich erreichen, noch werden sie in diesem Leben wirkliches Glück erlangen. Ein erfolgreicher Sportler muss Selbstbeherrschung haben, wie wir es schon gehört haben. Ein Geschäftsmann, der die Spitze erreicht, muss lernen, sich selbst zu beherrschen, auf bestimmte Dinge zu verzichten, die ihr Vorankommen behindern könnten. Mehr verlangt Gott nicht. Werden wir erfolgreich im Sinne des Reiches Gottes? Lernen und benutzen wir es in unserem Leben? Denken wir daran, dass Früchte nicht über Nacht am Baum erscheinen. Sie brauchen Zeit, um zu wachsen. Das gilt auch für die Frucht des Geistes Gottes. Sie muss in uns wachsen. Wir müssen regelmäßig und täglich daran arbeiten, so wie ein Sportler täglich trainiert, um erfolgreich zu werden. Petrus ermahnt uns in 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeit. Amen. Haben wir Zuversicht? Gott möchte unbedingt, dass wir mehr Erfolg haben, als wir es uns vorstellen können. Unser himmlischer Vater weiß, dass wir nicht perfekt sind. Alles, was er will, ist, dass wir versuchen, perfekt zu sein. Dass wir versuchen, diese neuen Attribute seines Geistes in unserem Leben umzusetzen, das richtige Ziel zu haben. Versuchen wir es einfach mit ganzem Herzen und er hat versprochen, den Rest zu tun. Habt Vertrauen in euren Gott. Johannes 13, Vers 17 als letzte Bibelstelle. Johannes 13, Vers 17, entnommen aus der Hoffnung für alle. Jetzt wisst ihr das und könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch danach handelt.